ist der 30. April, die Walpurgisnacht, die Nacht von Beltane, dem keltischen Fest des Sommerbeginns. Nur noch wenige Stunden trennen uns von der Mitternacht, wenn sich die finsteren Mächte erheben, wenn Satan und Hexen beschworen und aus ihren Gräbern steigen und nur ein Mann uns retten kann. Ein Mann allein kann die Erde, die Menschheit retten vor dieser Bedrohung. Ein Mann mit einem zerknautschten Gesicht wie ein altes Sofakissen und einem Kopf voller wilder, wuscheliger Haare und einem Modegeschmack wie ein exzentrischer Dandy mit Vorliebe für Rüschen und Umhänge. Ein Mann der Wissenschaft, allerdings diesmal ohne TARDIS und Schallschraubenzieher. Der Doktor beschützt uns heute Nacht, wenn sich um Punkt Mitternacht zu den Klängen sinistrer Kirchenglocken die Mächte der Finsternis erheben. Ich begrüße hier heute in Data's am Hals zu einer Doctor Who-Folge. Ihr habt es wahrscheinlich schon an der Musik erkannt. Habe ich zwei liebe Gäste. Der eine, der schon neulich mit mir eine alte Doctor Who-Episode besprochen hat. Und wir sind jetzt einen Doktor weiter, vom zweiten zum dritten. Und ich begrüße den Sebastian.
Schönen guten Abend, Felo. Danke für die Einladung.
Bitte, bitte, immer schön.
Azal!
Azal! Ich beschwöre meine beiden Dämonen. As I will, so mote it be. Und der zweite Dämon, der hier gerade aus der Versenkung, der oben von dämonischen Katzen umringt, oben, ja. Also oben auf meinem Videoschild, das ist oben. Ich sollte auf so einen Quatsch nicht achten. Der Alex ist bei uns dabei. Hallo Alex.
Jawohl, hallo. Dr. Wer? Worum geht's?
Dr. Was? Ja. Ach ja, habe ich vergessen zu sagen, worüber wir heute reden.
Hätte ich gewusst, nein, das hast du schon gesagt, hätte ich gewusst, dass ich beschworen werde, dann hätte ich mir auch noch so einen grauen Spandex-Ganzkörperanzug angezogen.
Ja, ja, ich finde, das macht sich auch immer sehr gut, vor allem, wenn man die Falten in dem Spandex-Körperanzug sieht. Man sollte Spandex nur tragen, wenn man so ein Umfang hat, wenigstens wie ich, sodass sich der Spandex spannt und nicht Falten wirft. Da hätte man... Dass
alles ausgefüllt wird. Sehr gut.
Der Dämon sollte einfach mal mehr essen. Das können wir mal so festhalten.
Ich finde, schlanke Dämonen sind einfach keine richtigen Dämonen. Wir reden heute über die Doctor Who-Episode, die klassische Doctor Who-Episode des dritten Doktors, The Daemons. Geschrieben mit so einem schönen altmodischen AE. The Daemons. Daemons. Ich finde das schon allein so toll.
Wie heißt das, wenn so Buchstaben ineinander flutschen?
Gute Frage.
Oh. Ah. Ist das eine Ligatur? Nee.
Ja, irgendwie sowas, oder? Also klingt zumindest gut.
Ich weiß nur, dass ich hier so...
Eine Ligatur bezeichnet in der Typografie die Verbindung von zwei oder mehreren Buchstaben zu einer Glyphe, um die Lesbarkeit zu verbessern und ein harmonischeres Schriftbild zu schaffen.
Pa, was wir hier nicht alles
Also sowas wie ein SZ wahrscheinlich auch.
Ja, habe ich nie verstanden, dann, aber ich habe mir irgendwann habe ich es mal verstanden, warum das SZ heißt. Weil es halt bei uns in Bayern ja auch nicht SZ heißt. Ich komme aus der Gegend, wo man das scharfes S nennt. Aber
ich habe auch schon mal gehört Buckel S. Fand ich auch sehr
Buckel-S. Das
sehr
ist noch schöner.
Buckelwessen.
Ach nee, na gut, aber ich komme ja auch aus der Gegend, wo es das harte D und das harte B gibt. Da gibt es auch ein scharfes S. Eine Ligatur. Okay,
könnte sein. Also ich wäre das Erste, was mir dazu einfällt.
Es ist ja das A und das E, die sind ja zusammengefügt als ein Buchstabe hier. Und das war wohl auch im Skript standen ursprünglich beide Versionen, einmal mit E, einmal mit A geschrieben. Und irgendwann haben sich der Drehbuchautor und der Skripteditor darauf geeinigt, das doch mit AE zu schreiben. Das würde so schön aussehen. Das hat denen gefallen und dann haben sie es gelassen. Das hätte was Mystisches. Und ich finde das sehr schön.
Es hat gleich eine okkulte Anmutung, wenn man das so liest.
Ja.
Oder? Ja.
Ja.
Naja.
Ja, man hat, es ist so eine dieser Episoden, wo ich mir schon am Titel mich immer gefragt habe, was da wohl dahinter steckt. Es ist einfach ein Titel, der einem
schon spannend
ins Auge fällt.
Mhm.
Ja. Das war die Ära von John Pertwee als der dritte Doktor.
muss ich gerade mal schauen, wann. Nein, ihr sollt, das haben wir ausgemacht, dass ihr das schaut. Ihr sagt mir, von wann, ja, wann diese Folge ist. Ich muss da gar nicht.
Pass auf. Das war insgesamt die 8. Staffel von Doctor Who, wenn man das als Sendestaffeln damals bezeichnen möchte. Und das war die letzte Geschichte, die in dieser Staffel erzählt wurde. Und wurde zwischen Mai und Juni 1971 ausgestrahlt und beendet auch vor allen Dingen eine Staffel, die etwas ganz Besonderes gemacht hat. Die hat nämlich zum einen einen wiederkehrenden Antagonisten eingeführt und zum anderen diesen Antagonisten zumindest in dieser einen Staffel in jeder einzelnen Story gebracht. Ja. Wie Gargamel. Er war immer da. Es gibt in dieser einen Staffel keine Geschichte ohne ihn, ohne den Master.
Der und fetzt das braun, für mich ist auch immer, ja? Der fetzt braun des Dr. Universums. Wir kennen ja noch, ja, aus den Knacks-Comics gibt ja auch nur einen Bösewicht. Und man, ja, ist immer wieder überrascht, dass es Fetzt Braun in einer leicht durchschaubaren Verkleidung war.
Ja, schon. Aber ich finde den Gargamel-Vergleich auch schön. Also es wäre schön, wenn er in dieser Folge auch noch irgendwie so einen großen Häckselkessel gehabt hätte, wo er irgendwas gerührt hätte.
Ja, ja, stimmt.
Es hätte auch irgendwie noch reingepasst, finde ich.
Ja, das ist wahr. Also mich hat ja der Master in dieser Folge, vor allem mit der Brille, die er da trägt, unglaublich an, ja, meinen alten Lateinlehrer erinnert. Das hat ihn noch dämonischer gemacht. Ich habe direkt den Schwefel gerochen. Den Schwefel der vielen Zigarettenpausen. Dieser Mensch hat unglaublich nach abgestandenem Zigarettenrauch gerochen. Boah, und der sah dem wirklich genau so mit Brille und Bart und allem und das Gesicht und
Ich habe ihn erst nicht erkannt, weil das war ja so eine Clark Kent-Verkleidung eigentlich.
Also, ja, ja, ja. Ja,
für mich Mann, nicht zu erkennen, dass das der, ja, Master ist. Ich, ja, war sehr überrascht,
als er die Brille abgenommen hat. Oh, der Master, hoch.
Und jetzt kann ich ja auch nochmal Full Disclosure machen, mhm, hier. Der, ja, Doktor, wie er hier gespielt wird von John Pertwee als dritter Doktor, der hat mich schon früher immer erinnert an eine alte Nachbarin von meiner Oma. Die sah nämlich genauso aus wie John Pertwee. Und was macht das, wenn hier die Nachbarin von meiner Oma gegen Felos Lateinlehrer antritt in diesem, ja, Dörfchen?
Es gibt ja
eine. Aber ich finde auch, dass, ja, wenn man sich den Vorspann anguckt, der hier noch nicht, das ist ja noch eine der frühen, mhm, Pertwee-Folgen, da hat er noch den ersten Vorspann. Aber in dem zweiten Vorspann, der dann in Variation, der, das ist dieser blaue mit diesem Vortex-Flug, der dann, mhm, später auch bei Tom Baker, ja, noch in den Anfangsjahren übernommen wurde, da hat man dann auch ein Bild von ihm, von seinem Kopf, da sieht er wirklich aus wie eine Oma. Ja. Da sieht er wirklich aus wie so eine Oma mit so einer grau-blonden Dauerwelle. Also
ja, ja, wirklich. Ich glaube, ich weiß nicht, in welcher Folge er sich als Putzfrau tarnt.
Ja, stimmt. Das
könnte The Green Death sein. Es ist großartig.
Ich glaube, das ist The Green Death, wo er dann da so...
Ja. Der muss da gar nicht viel machen.
Nee.
Aber hier in diesem Vorspann von dieser Staffel noch, da sind diese Verfremdungseffekte, die da so durchfliegen, da sieht das für einen Moment kurz aus, als hätte er Hörner.
Ja.
Und das finde ich ist sehr passend eigentlich zu der Geschichte heute, auch wenn der nicht der Dämon ist, aber er hat für einen kurzen Moment sieht es aus, als hätte er was Teuflisches.
Ja, er wabert. Das ist eigentlich eine Variation des zweiten Doktor-Intros, vor allem mit diesen TV-Effekten, diesen Video-Effekten. Nur, dass es bei Patrick Troughton das Gesicht so zerfließt und das eigentlich was Dämonisches hat, weil diese Augen so zerfließen und das ist schon immer gruselig ist, ist es bei John Pertwee beim dritten Doktor eher so, das zerwabert und zerfließt so in Schlieren und brennt und fließt. Und das hat tatsächlich was von Hörnern, die er da einen Moment hat. Und alles in bunt, weil Doctor Who ab jetzt in bunt ist.
Natürlich.
Ja,
natürlich.
Großartig.
Ja, das ist natürlich der große Unterschied, weil bei den ersten beiden Doktoren hattest du ja eigentlich auch schon diese sehr psychedelischen Formen, die da so waberten, aber das hat natürlich noch nicht ganz so krass gewirkt wie jetzt hier in Farbe.
Ja, es wirkt in Farbe auch irgendwie, also der zweite dritter Doktor-Vorspann, das hat was, was einen mitreißt und reinzieht in den Zeitvortex. Mhm. Dieser farbige Schlieren, also diese Farbvariante des zweiten Doktor-Intros hier, das hat noch was, finde ich, Gemütliches. Da gibt's noch keine Tiefe, in die man reingezogen wird, sondern ich finde das angenehm. Das ist auch die Musik ist immer noch das gleiche Thema von Ron Grainer und Sheila Derbyshire.
Delia Derbyshire,
wenn ich mal einmal nicht auf meine Notizen schaue. Und die haben, das ist im Großen und Ganzen noch ziemlich dasselbe Intro. Es passt also auch noch schön zu dem Intro. Aber für das Outro haben die was Neues eingeführt. Nämlich diesen Ton. Das ist so dieser dramatische Cliffhanger-Ton, der wirklich erst ab dem dritten Doktor eingesetzt hat. Es passiert irgendwas unglaublich Gefährliches und mit diesem Wish, mit diesem Synthesizer-Ton wird man dann so in den Cliffhanger reingezogen. Das ist so dieses hineingezogen werden in den Time Vortex, das dann auch ganz viele späteren Doctor Who-Intros auch mit übernommen haben. Weil das einen so direkt packt. Und das ist dann eher so was ich optisch eher durch das zweite dritter Doktor-Thema Intro verkörpert sehe, dargestellt sehe.
Ich hätte jetzt auch gesagt, gefühlt ist das doch bei den modernen Doctor Who Intros auch schon dann eben im Vorspann, weil man dann ja quasi das Vorgeplänkel hat und dann ja erst die Opening Titles kommen und da hast du ja auch schon quasi so ein Cliffhanger Effekt und da passt ganz dann natürlich auch ganz gut rein, dass es sich da so durchgezogen hat, ja.
Da ist ja tatsächlich am Ende von jedem Cold Open eigentlich schon immer so ein Mini Cliffhanger.
Genau.
Ja, das stimmt. Ja.
Der Cliffhanger ist eigentlich vom Ende jeder Woche gewandert da in dieses Cold Open rein. Ja.
Genau.
Wobei ich das immer, das ist irgendwie eine abhanden gekommene Doctor Who-Kunst, 25-minütige Folgen zu machen, die immer in sowas Schlimmem enden. Und dann sind das 4 oder 5 oder 8 oder sowas Teile. Und das finde ich
etwas mehr oder weniger Schlimmes. Ich denke dann noch, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, aber es gab, ich glaube, mit Sylvester McCoy gab es irgendwann so einen Cliffhanger.
Den echten Cliffhanger.
Einen echten Cliffhanger, wo er am Cliff hängt. Und dann in der nächsten Folge wird es dadurch aufgelöst, ach, da ist ja ein Absatz, so ein 20 Zentimeter unter meinen Füßen. Wunderbar.
Ja, wie viele Cliffhanger waren auch einfach, der Doktor wird bedroht durch irgendwas, was auf ihn zukommt und in der nächsten Folge macht er einen Schritt zur Seite, gefühlt, und die Bedrohung hat sich aufgelöst. Das ist wieder ganz großartig.
Da muss ich sagen, die Cliffhanger in diesem Fünfteiler sind schöner. Ja. Also das sind alles welche, die stehen so für sich und die werden auch ordentlich aufgelöst, da fühlt man sich nicht so betuppt hinterher.
Ja, die sind sogar ein Master-Cliffhanger, wo man denkt, oh, hoffentlich passiert jetzt im Master.
Ja, oder? Der arme Kerl, genau.
Ja.
Es gibt aber, wo du vorhin Farbe gesagt hast, Felo, es gibt noch was Interessantes über die Farbe zu wissen, denn die BBC, das war ja der große Entsorger, deswegen existieren auch einige Folgen vom ersten und zweiten Doktor nicht mehr. Die haben auch die Farbversionen weggeschmissen der Episoden 1, 2, 3 und 5 von The Daemons. So. Und was hat man dann gemacht? Es haben zum Glück Fans in den USA das bei sich aufgenommen zu Hause, als das dort ausgestrahlt wurde. Und dann hat man das Farbsignal von deren NTSC Betamax Videokassetten, die Älteren von euch werden sich erinnern,
und dann kombiniert
mit den bei der BBC nur noch existierenden Schwarz-Weiß Archivversionen von The Daemons und hat dann nachträglich wieder erst sehr spät eine Farbvariante gehabt. Und die musste man sich wieder so zusammenbasteln.
Ich habe mir das auch auf dem Bonusmaterial der DVD mal angeschaut, wie das so in etwa übereinander gelegt worden ist, weil man konnte das nicht einfach nur übereinander legen, da haben sich die Farben einfach nicht schön gedeckt, weil sich das verzerrt hat. Man musste das dann digital verzerren, so wie man halt im Photoshop ein Bild, wenn man es noch einfach macht, einfach mal so ein bisschen zerrt und zieht und schiebt, dass so die Farben sich mit den Formen überlagert haben. Und das sind also nach wie vor keine richtig schönen Farben. Ich habe mir dann danach heute nochmal die ersten zwei Folgen angeschaut. Vor der Aufnahme hier hatte ich noch ein bisschen Zeit. Und dann sieht man an einigen Stellen, wo sich nicht ganz so perfekt gedeckt hat. Wie halt so die Technik, ich glaube, das war 1990, dass man in den Drehraum, dass man das gemacht hat, halt gerade schon so weit war, dass man das konnte, dass es aber noch nicht super perfekt aussah. Aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass man so eine alte, verloren gegangene, weggeworfene Folge auf die Weise noch wieder herstellen konnte und wieder retten konnte.
Das hat ja auch schon sie fast irgendwie was Charmantes.
Ja. Mhm. Ja, sie sind auch nochmal wieder rangegangen jetzt vor zwei oder drei Jahren, als die 8. Staffel auf Blu-ray erschien, denn da habe ich jetzt drauf geguckt. Mhm. Und da haben sie das nochmal ein bisschen besser korrigiert. Also es sieht immer noch nicht toll aus. Mhm. Also das ist kein tolles, hochgestochenes Bild, wo man sagt, wow, Doctor Who hat sich so rausgeputzt hier. Aber es ist, glaube ich, die bestmögliche Variante, die wir jemals haben werden, die jetzt existiert.
Ich musste immer so ein bisschen an alte, lustige Taschenbücher oder sowas denken, wenn du auch so Comics hattest mit Donald Duck oder so, wo du dann auch gesehen hast, okay, die Farben, die sind so leicht verrutscht teilweise, sowohl zueinander als auch zu den Konturen quasi. Und das gibt so ein ganz eigenes Bild irgendwie.
Wenn so beim Druck die einzelnen Druckdurchläufe nicht so ganz passgenau ausgerichtet worden sind. Ja. Das kenne ich. Ja gut, bei Donald Duck, bei den lustigen Taschenbüchern gab es ja auch immer die zwei Seiten schwarz-weiß. Das ist also auch eine Version, die es in schwarz-weiß und in Farbe gibt. Und auch nur so waren sie echt, für mich zumindest. Ich habe den immer ausgemalt.
Alle?
Nee, nicht alle. Eigentlich nur die danach eigentlich auf den Müll gehört hätten. Wenn ich einen Comic, ich habe das eine Zeit lang tatsächlich gemacht, dass ich Comics korrigiert habe, wenn ich der Meinung war, zum Beispiel bei Clever und Smart gab es nicht genügend blaue Augen oder verbrannte Köpfe oder so, dann habe ich das korrigiert, dann habe ich das nachgezeichnet.
Natürlich, klar. Ich muss bei so Nachkolorisierung muss ich immer an die Serie Sledgehammer denken, weil ich weiß, dass es in irgendeiner Folge dieser Serie gab es so einen Wegwerf-Gag irgendwie, der gar keine Not hatte. Also einfach, die haben einfach den Gag plötzlich gemacht, dass sie so eine Einblendung gemacht haben, so Teile dieser Folge mussten nachkoloriert werden. Und dann fangen die irgendwie an, dass die Folge erst ganz normal aussieht und dann wird das immer abstruser, weil die Farben immer unwirklicher werden und irgendwann so psychedelische Muster, die da so rumwabern auf dem Bildmaterial, einfach nur als Gag, hat überhaupt nichts mit dem Rest der Folge zu tun, einfach nur so als einen blöden Gag, den die da eingebaut haben. Aber da muss ich immer wieder dran denken.
Sledgehammer war auch eine großartige Serie, die müsste ich auch mal wieder schauen. Ach, toll.
Ja.
So, bevor ich zum Inhalt komme, sollte man noch mal kurz aufschauen, wer hier was gemacht hat. Habt ihr da auch Namen?
Ich habe auch. Also
Regie, Drehbuch, Schauspieler?
Ja, also Drehbuch hat ein gewisser Guy Leopold geführt. Also das ist der Autor, der hier genannt wurde. Das ist aber kein Mensch, der wirklich existierte. Hätte man sich gar nicht denken können, dass Guy Leopold womöglich ein Pseudonym sein könnte. Das ist ein Pseudonym für Barry Letts, aber auch Robert Sloman. Und die haben als Autorenteam tatsächlich an mehreren Folgen zusammengearbeitet. Da ist auch eben, haben wir schon mal The Green Death erwähnt. Mhm. Da waren die beiden auch am Werk. Normalerweise wurde aber der gute Robert Sloman gar nicht erwähnt, Barry Letts wurde gar nicht erwähnt, sondern Robert Sloman wurde erwähnt als Autor. Hier in dem Fall haben sie sich dazu entschieden, dass sie quasi unter einem Pseudonym quasi sich die Writer-Credits geteilt haben. Ja.
Das lag wohl daran, dass Barry Letts Produzent der Serie war und dass die Writers Guild sonst Ärger gemacht hätte, wenn der auch das Drehbuch geschrieben hätte.
Ja. Dann haben wir noch den guten Christopher Barry, der Regie geführt hat bei diesem Werk, den ich jetzt auch so ein paar Mal noch irgendwie in Bonusmaterial beziehungsweise Dokumentationen über diese Folge gesehen habe. Also der hat sich irgendwie auch im Nachgang noch sehr mit der Folge auseinandergesetzt.
Ja, und ich habe ihn auch gerade im Audiokommentar gehört. Der hat zum Beispiel Spaß daran gehabt, die Helikopterverfolgungsszene Regie zu führen, weil er dann nämlich im Helikopter mitfliegen durfte. Das muss dem richtig gefallen haben.
Ja, so Fahrzeuggimmicks haben wir ja so ein paar in dieser Folge und ich glaube, da hatte der ein oder andere hier Spaß in der Folge.
Ja, tatsächlich. Skript-Editor, den will ich einfach noch erwähnen, weil ich ihn einfach mag. Das ist Terence Dix. Das war einer meiner persönlichen Höhepunkte der ersten Timelash, auf der ich war.
Oh, ja.
Als Terence Dix auf die Bühne kam und Applaus bekommen hat. Einfach richtig großen Applaus und man ihm angemerkt hat, dass der damit gar nicht gerechnet hat, dass den das wirklich verblüfft hat, dass der in Deutschland eine Fangemeinde hatte.
Mhm. Ja. Ich muss immer wieder sagen, das ist das, was mich an der Timelash am meisten freut, wenn da Leute quasi von hinter den Kulissen kommen, ja. Wenn da Autoren, Produzenten, Komponisten, Effektleute oder weiß der Geier, was sie alles irgendwie hinter den Kulissen gemacht haben, aber die finde ich meistens fast interessanter als die Schauspieler. Schön, die Schauspieler zu sehen, will ich gar nichts gegen sagen, aber das ist dann sowas, was ich manchmal auf so großen Conventions wie der FedCon so ein bisschen vermisse. Da würde ich gerne, mehr Leute von hinter den Kulissen, die irgendwie coole Sachen aus der Produktion erzählen können, die Hintergründe erzählen können, die sagen können, wie sie ihren Teil der Arbeit machen, was wahnsinnig interessant ist. Und ist schön, wenn Jonathan Frakes mal wiederkommt und die gleiche Geschichte, die man schon 20 Mal gehört hat, wieder erzählt. Aber ja, so jemand von hinter den Kulissen. Und das ist, finde ich, bei der Timelash immer sehr schön. Da sind immer viele, da ist eine Not zur Tugend natürlich auch gemacht worden, weil man die großen Schauspieler auch aus finanziellen Gründen vielleicht nicht unbedingt an Land ziehen kann. Aber ich finde gerade das immer total spannend.
Das habe ich einfach damals schon bei der allerersten Timelash gemerkt. Mir war auch klar, dass man jemand wie Terence Dix aus dem Grund einlädt, weil er preisgünstig ist im Vergleich jetzt zu New Who-Darstellern, Hauptdarstellern. Aber das war toll, das war spannend, was der erzählt hat, war einfach total faszinierend. Und auch die ganzen anderen Leute, da waren so oft waren da Autoren da. Und das ist zum Teil viel interessanter, mal zu hören, was sich so ein Drehbuchautor eigentlich gedacht hat und was der so gemacht hat, um so eine Folge zu gestalten. Das ist toll.
Ja. Ja. Das gilt generell für Drehbuchautorinnen und Autoren, weil die steckten ja komplett in dem drin. Die mussten diese Geschichte von Grund auf bauen und deswegen sind die auch in diesem kreativen Prozess so versiert und können da echt was zu sagen. Ganz im Gegensatz sehr oft zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, die dann eben nur die Szene 1 bis 5 Mal gespielt haben. Und die brauchst du heute nicht mehr danach zu fragen.
Ja,
das ist so, wie wenn du mich fragst nach meinem Beruf vor 20 Jahren. Sebastian, wie war das, als du im Mai 2000, als du Ablage gemacht hast? Dann sage ich, das war bestimmt toll. Ich kann es euch nicht sagen, aber die Autorinnen und Autoren, die sind ja so nah da dran. Die haben wirklich die Serie gelenkt. Ja. Und da bin ich auch echt Dr. Who dankbar dafür. Ich war zwar leider nie auf einer Timelash, aber die haben ja wirklich dafür gesorgt, dass auch von denen, die nicht mehr unter uns weilen, ganz, ganz viele Interviews und Audiokommentare einfach auf diesen DVDs zu haben und zu sehen sind.
Ja.
Und ich kenne die alle. Also nicht persönlich, aber ich kenne die alle, weil ich mir das immer angeschaut und angehört habe. Und die kenne ich mitunter besser als die bei Star Trek, weil das bei Star Trek nicht so gründlich gepflegt wurde mit Making-ofs zu jeder Episode und so weiter.
Das was ist ja auch schon, ein Unterschied zu Star Trek an der Stelle ist, dass das hier auch ein bisschen fluider war, was so einzelne Szenen und einzelne Dialogzeilen noch angeht. Also bei Star Trek hätte man sich nicht vorstellen können, dass da ein Autor nochmal zum Schreiber geht und sagt so, hier wollen wir nicht am Ende irgendwie nochmal da und da die Szene noch einbauen. Das ist nämlich hier zum Beispiel passiert. Also wir haben relativ am Ende eine Szene, wo Mike Yates dann noch so sagt, und Brigadier, wollen wir auch nochmal tanzen gehen? Und der Brigadier sagt so, na komm, wir gehen lieber in die Kneipe. Und das ist tatsächlich auf einen Input vom Schauspieler von Mike Yates auf Richard Franklin zurückzuführen. Der ist zu Barry Letts gegangen und hat gesagt, so, hier können wir nicht nochmal irgendwie, um die Charaktere quasi so aus der Folge zu verabschieden, können wir nicht nochmal so eine Großaufnahmen-Dialogzeile haben, dass wir uns dann da quasi nochmal mit so einem Gag rausziehen aus der Folge. Und das finde ich sehr charmant. Ja, also das ist sowieso in diesem Fünfteiler finde ich, dass so die Charaktere machen viele schöne Dinge, die mich ihnen näher bringen.
Das ist es nämlich tatsächlich auch. Also da will ich auch schon mal vorgreifen. Ich liebe einfach, was die Leute alle machen, was die Charaktere machen. Die sind spannend, die sind faszinierend. Es passiert wahnsinnig viel. Und es sind auch genau solche kleinen Momente wie das, was du beschrieben hast. Oder wenn am Anfang Mike Yates und Sergeant Benton sich statt die wichtige Übertragung ein Rugby-Spiel anschauen im Fernsehen. Weil das sind so nette kleine Momente oder Joe irgendwas Abfälliges über den Brigadier sagt, der Doktor das ist immerhin dein Vorgesetzter, jetzt sag mal ein bisschen respektvoll über den, und sie geht dann raus und wirft dann so Sergeant Benton so einen Blick zu. und der grinst sich einen und fängt dann den Blick von seinem direkten Vorgesetzten Captain Yates auf und steht dann auf einmal stramm. Das ist so ein kurzer Moment, wo du merkst, die passen einfach zusammen, die Leute. Die sind toll. Das ist die Unit-Familie.
Ja, es ist auch ein Grund, warum ich diese Ära der Serie total mag, das ist halt eine Zeit, wo die Serie sehr an den Boden gebunden ist. Der Doktor ist auf der Erde da quasi gestrandet und das hat aber auch so ein paar schöne Nebeneffekte, dass wir so diese ganzen Charaktere tiefer erforschen können und auch, dass wir sehr viel mehr, wie in dieser Folge, sehr viel mehr schöne Filmaufnahmen und nicht so viele Studioaufnahmen haben.
Ja. Wir kriegen sehr viel vom ländlichen England zu sehen in der Zeit
des dritten Doktors. Das stimmt. Das kann man gut finden, muss man nicht unbedingt, aber ich find's oft irgendwie sehr erfrischend, gerade wenn man wenn man bedenkt, was so in den Jahren davor bei Doctor Who war. Es war zumindest, also man kann darüber geteilter Meinung sein, aber man kann zumindest sagen, das war eine Abwechslung in der Serie.
Ja. Also ich weiß ja noch, die erste große Invasionsgeschichte war, aber sie heißt zumindest, glaube ich, auch sogar The Invasion, der erste Doktor noch, und das war richtig in London. Ja. Da waren irgendwelche...
Das waren die Daleks auf der Brücke, dieses berühmte Motiv, ne? Oder? Da gibt's ja auch
diese,
oder waren das die Cybermen?
Dalek Invasion of the Earth, das war dann Dalek die Cybermen auf, dann bin ich gerade, das war nicht the Invasion, das war The War Machines,
glaube ich. The Invasion ist mit dem zweiten.
Ja.
Doktor. Und The War Machines ist mit dem ersten, mit diesen.
Ja. The Invasion, das Dingern, ist mit dem zweiten, das sind
Polly,
die Cybermen.
Polly und Ben das erste Mal vorkommen.
Genau,
ne?
Dann war es The War Machines und das war halt in London und das ist spannend, das in London der 60er Jahre zu sehen, das finde ich richtig spannend. Das war toll. Das hat dadurch, dass es in London stattgefunden hat, war diese Invasion auch gleich sehr viel größer, weil halt die Hauptstadt angegriffen wurde. Ja, und das macht jede Invasion beim dritten Doktor halt so viel kleiner, weil sie immer irgendwo in irgendeinem kleinen Dörfchen auf dem Land passieren. Warum überfalle ich irgendein kleines Dorf auf der englischen Insel? Aber andererseits sind diese Dörfer alles so nett. Ich mag diese englischen kleinen Dörfer. Als alter Miss Marple-Fan stehe ich da total drauf. Das ist schön. Auch das Dorf hier, das wir heute haben, ist einfach ein hübsches, nettes, kleines englisches Dörfchen.
Stimmt, da könnte ich auch Margaret Rutherford irgendwie sehen, die da mit als Miss Marple mit Mr. Stringer da irgendwie noch so über die Straße läuft.
Margaret Rutherford hat tatsächlich was mit dieser Folge zu tun.
Oh, tatsächlich.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Okay, das wusste ich nicht. Das war jetzt ein Zufall, dass ich sie erwähnt habe.
Die Dorfhexe trägt nämlich den Umhang, den Margaret Rutherford als Miss Marple gerne getragen hat. Das ist dieser Umhang mit den langen Bändeln. Und den hat sie, der Maris Heyman, die hier Miss Hawthorne spielt, die sind befreundet gewesen und die hat von Margaret Rutherford diesen Umhang bekommen. Der ist mir nämlich sofort ins Auge gefallen, als ich den gesehen habe.
Die war jahrelang am West End die Zweitbesetzung für Margaret Rutherford, die der Maris Heyman. Also wenn die mal irgendwie erkältet war, dann stand die dem Maris Heyman für sie auf der Bühne. Und ja, die geben auch denselben Vibe ab einfach. Die Dorfhexe, Mrs. Hawthorne und eben die Miss Marple. Diese Miss Marple.
Also für mich ist auch diese Miss Hawthorne, die ist so fantastisch britisch. Die ist einfach so unglaublich britisch.
Richtig britisch, aber so richtig, ja, großartig. Ich lese nochmal gerade kurz die Schauspieler vor und dann komme ich schon mal zum Inhalt. John Pertwee hat den Doktor, das haben wir. Katie Manning ist Jo Grant, die zweite Assistentin des Doktors, nachdem die erste Assistentin Liz Shaw eine echte Wissenschaftlerin war, haben sie mit der zweiten Assistentin Wissenschaft auf Fünftklässler-Niveau. da kann der Doktor dann damit glänzen, zu erklären. Er wird dann da zum willkommenen Mansplainer, wenn man es mal ganz gemein sagen will. Aber es hat dann einfach so, man muss neben jemanden, der so intelligent ist wie den Doktor, einfach jemanden stellen, der oder die nicht so viel weiß, damit der Doktor viel erklären muss.
Ach Mensch, ich mag Joe.
Ich mag Joe total. Das ist sogar im Gegenteil eine meiner absoluten Lieblingscompanions. Ich liebe diese Figur. Ich liebe Joe. Ich liebe auch Katie Manning ist heute noch genauso toll, wie sie damals in jungen Jahren war. Die war ja auch schon oft auf der Timelash. Ja. Die ist ein Wirbel.
Ich habe sie gerade vor einem halben Jahr habe ich sie ja wieder auf der Timelash getroffen und Katie Manning ist einfach eine Wucht.
Die ist einfach eine Wucht, die ist einfach großartig. Egal wie wenig die sieht, die springt auf der Bühne hin und her. Du hast jedes Mal Angst, dass sie irgendwie die Kante verfehlt, weil sie sie nicht sehen kann.
Ja, ja. Das muss man immer noch bedenken. Die hat ja immer eigentlich nichts mitbekommen von dem, was so um sie rum passiert ist, weil die quasi blind war ohne Brille.
Wenn die da stolpert und so, das ist alles echt, weil sie den Weg nicht gesehen hat. Ach, großartig. Ja, Katie Manning, Joe Grant. Für mich von den alten, gerade von den alten Companions, eigentlich mein absoluter Liebling. Ich mag sie einfach. Sie hat auch eine
Ich finde halt, sie hat ein unglaublich schönes Zusammenspiel mit John Pertwee. Ich finde, die beiden, die funktionieren so super zusammen. Die haben so eine Chemie miteinander. Also, ja.
Ja, die ergänzen sich ganz toll. Ja. Und die, das schwingt, wenn die beiden zusammen sind. Mhm. Das hat eine Chemie, das ist einfach ein Team. Die beiden gehören zusammen. Das hatte man vorher und später und auch mit Sarah Jane Smith war das nochmal ähnlich, aber eine andere Dynamik. Also es gibt für jeden Doktor so einen Companion, der oder die, meistens ist es ja die, nur zu diesem Doktor passt und zu sonst keinem anderen, obwohl sich das ja häufig dann auch mal wechselt, dass Companions einen neuen Doktor bekommen oder ein neuer Doktor einen alten Companion erbt. Und manchmal gelingt dieser Übergang und manchmal nicht. Und manchmal hat man so das Gefühl, ja, da haben sie jetzt ein Dreamteam. Und bei dem nächsten Companion, ja, eher nicht so. Und das hier, der dritte Doktor und Joe, das ist ein Dreamteam einfach.
Ich glaube ja, insgesamt wird ja auch Sarah Jane, die ist ja auch irgendwie immer so eine große Nummer. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die ja, glaube ich, auch mit dem vierten Doktor quasi so der erste Companion war, der dann ins amerikanische Fernsehen gekommen ist, ne?
Ja.
Und ich glaube, deswegen hat die auch so einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Aber für mich mit dem dritten Doktor, wenn ich an den dritten Doktor denke, dann habe ich Joe Grant schon immer ganz schnell im Hinterkopf.
Ja. Ja, das stimmt.
Die hat einfach die mittleren die mittleren drei Jahre von den fünf Jahren so bestritten und so geprägt.
Ja.
Und dann auch einen so, wieder The Green Death, wieder einen so prägnanten Abschied auch einfach gehabt.
Ja.
Das bleibt einfach, und so emotional auch, das bleibt einfach.
Ja, es war wirklich ein emotionaler Abschied. Und das für jemanden wie den dritten Doktor, der nicht so so sehr aus sich rausgeht, der sehr kontrolliert in seiner Art ist. Also der geerdete Doktor, der aber auch viel geerdeter ist als die anderen. Der wirkt menschlicher, aber auch sehr viel, ein bisschen steif auch schon. Also der ist erwachsener, der ist älter, der ist würdevoller und dass der dann tatsächlich
und trotzdem so ein Rebell gegen Autoritäten irgendwie immer.
Ja.
Und der dann gerade in diesem Unit-Kontext.
Das ist ja ohnehin Unit zu der Zeit, das ist die Unit-Phase, da ist der Doktor Teil eines Militärapparates. Der ist der wissenschaftliche Berater von Unit, dieser Militäreinheit, die die Erde vor außerirdischen Bedrohungen schützen sollen. Und man mag sich das gar nicht so vorstellen, wenn man spätere Doktoren erlebt, wie die, wie antimilitärisch die eingestellt sind, dass der Doktor da einfach der war einfach Teil dieses Teams. Der war der wissenschaftliche Zivilist, der zivile wissenschaftliche Berater in dieser Militäreinheit. Der war umgeben von Soldaten die ganze Zeit. Total schwer, sich das heute vorzustellen, aber da war das normal.
Es ist ja so eine Dynamik, die man dann später gerne mal für so Krimiserien, du hast ja ganz viele Krimiserien, wo du so einen zivilen Berater hast, der dann so dieses Polizeirevier irgendwie aufmischt und da irgendwie so ein disruptiver Charakter ist. Irgendwie so ein bisschen geht's ja auch in die Richtung. Ne?
Der Consulting Detective.
Es ist auch ein bisschen MASH.
Ja. Ja, ja, das ist auch ja ein bisschen stimmt. So ein bisschen ist es auch MASH, ja.
Ja, so Ärzte, die so wider Willen dann so einen militärischen Rang annehmen, aber dann doch in so einem militärischen Umfeld sich da befinden.
Und auch so einen, du hast so einen Brigadier, der auch ähnlich wie was weiß ich, ein Colonel Potter, der so ein bisschen damit umgehen muss, dass er da so disruptive Charaktere haben, die eigentlich nicht so richtig immer das machen, was er sagt, aber so, wenn es hart auf hart kommt, dann funktioniert ja doch alles.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, das ist der dritte Doktor und Hawkeye haben da gewisse Ähnlichkeiten, gerade was so dieses Verhältnis zum Vorgesetzten geht. Colonel Potter und Hawkeye. Potter kann sich auf Hawkeye verlassen, aber er weiß auch, der muss ihm die Zügel lang lassen und er muss ihm alle seine Verrücktheiten durchgehen lassen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann weiß er, Hawkeye wird ihn respektieren und Hawkeye wird auch seine Pflicht erfüllen. Und so ist es mit dem Doktor. Es gibt beim dritten Doktor eine Stelle, ich weiß nicht, es müsste Joe gewesen sein, die ihn fragt, nehmen Sie eigentlich überhaupt nichts ernst? Und der Doktor sagt, ich nehme meine Arbeit ernst, nur nicht, wie ich sie mache. Also ich benehme mich nur nicht so. Und das ist genau so.
Das könnte auch auf Hawkeye zutreffen.
Das könnte genauso. Ich habe das Zitat jetzt leider nicht wörtlich im Kopf. Ich hätte es vorbereiten sollen. Das war eigentlich, seit Jahren spinnt mir das im Kopf herum. Schon als wir noch Data seinen Hals nicht hatten, sondern noch nur den Sumpf und ich tatsächlich Dr. Who in den Sumpf holen wollte, genau mit dieser Verbindung. I take my work seriously, but not necessarily the way I do it. Irgend sowas in der Art. Mhm. Und das könnte 1:1 von Hawkeye kommen. Mhm.
Oder aber auch Captain Kirk aus Trouble with Tribbles, der zu dem Niels Barris sagt, I take my mission very seriously. It's you I take lightly. Sagt er zu diesem aufgeblasenen Typen. Das ist auch so ein Hawkeye-Ding.
Ja. Ja.
Und der Hawkeye konnte ja manchmal echt ein Arsch sein auch.
Mhm.
Das habt ihr ja auch so wunderbar schon im Sumpf immer wieder herausgearbeitet. Und ich finde ja, manchmal ist der dritte Doktor nicht so nett zu Joe.
Mhm.
Wenn er ihr, weiß ich nicht, das fängt damit an, dass er ihr manchmal das Butterbrot wegfrisst, aber manchmal fährt er ihr auch wirklich unangenehm über den Mund oder lässt sie als kleines Dummchen dann dastehen.
Ja, genau.
Und da macht er sich nicht immer, da bekleckert er sich nicht immer mit Ruhm.
Ja, er steht. Ja,
er macht auch hier in dieser Folge ganz oft so Kommentare, so sag mal, hast du denn überhaupt keinen Wissenschaftsunterricht in der Schule gehabt und solche Sachen. Und das ist natürlich so ein bisschen, ist ein bisschen fragwürdig, weil so zwischen den beiden, also wenn er das mit dem Brigadier macht, er und der Brigadier, die hauen sich ja auch ständig irgendwelche Sachen vor den Latz. Aber die können das auch, die sind irgendwie auf einer Augenhöhe. Und so, mit Joe ist das, ist das ein bisschen fies.
Ja, das stimmt schon. Ja, das ist wahr. Ist mir in der
Aber ich mag, dass er nicht nur so glatt ist, sondern dass er auch diese Kanten hat, wo man auch mal sagen kann, ja, das mochte ich jetzt gar nicht so, was er da gerade gemacht hat.
Ja,
das macht ihn zu einem umso interessanteren Charakter eigentlich.
Mhm. Ja, das war.
Er hat ja so eine gewisse Arroganz, er bricht sich aber auch keinen ab, zugestehen, wenn andere Leute recht haben. Das ist auch so eine interessante Mischung. Ne?
Ja. Ja, es ist eigentlich, er ist eigentlich ein Doktor, der in seiner Art ein bisschen rausfällt aus dem Schema der anderen Doktoren. Man weiß oft gar nicht so, weil jeder Doktor ist eigentlich auf seine und ihre Weise sehr einzigartig. Mhm. Aber irgendwie hatte ich bei den klassischen Doktoren immer so das Gefühl, mit John Pertwee hatte man was ganz anderes gemacht und danach kam man wieder eher auf die, mit Tom Baker, auf die verrückte Alien-Schiene und die wurden alle nochmal exzentrischer, aber auf eine andere Art und er ist ja schon extrem exzentrisch, aber gleichzeitig
also was
weiter.
Was ein Patrick Troughton-Doktor immer gerne gemacht hat, ist ja so dieses sich dummstellen und so ein bisschen so den anderen irgendwie so aus der Reserve locken und dann übertrumpfen. Und das hat auch ein Tom Baker, glaube ich, gerne mal gemacht, dass der auch so ein bisschen dem was vorgespielt hat. Das hätte ein John Pertwee-Doktor nicht machen können, weil der hatte so ein bisschen so diese eigene... Der wäre dann sofort aus der Haut gefahren. Der konnte sich gar nicht dumm stellen.
Der war immer allen anderen überlegen. Das ist auch das, was ihn eigentlich was es eigentlich so seltsam macht, dass er einfach nur ein Mitglied im Team ist, weil er der Doktor ja eigentlich die dominante Figur in jedem Raum ist, den er betritt. Und auch dieser Doktor hier ist schlauer und intelligenter und allen anderen geistig und überhaupt überlegen. Das lässt er auch immer raushängen, ist aber trotzdem, fügt er sich als wissenschaftlicher Berater eines größeren Teams ein. Also das ist hier nicht die TARDIS-Familie, weil die TARDIS ja ohnehin die meiste Zeit außer Gefecht gesetzt ist, sondern es ist die UNIT-Familie. Und das ist ja eben nicht seine Basis. Die Leute, die mit ihm in der TARDIS fliegen, die sind mit dem Doktor unterwegs. Aber hier ist der Doktor mit UNIT unterwegs.
Ja.
Und das ist schon eigenartig, weil dieser Doktor wirklich unglaublich dominant ist, was, wie gesagt, schon Patrick Troughton, wie du das gerade gesagt hast, so gar nicht so stark war in der Art.
Ja.
Auch wenn man zum Beispiel den fünften Doktor sieht,
Peter Davison.
Peter Davison. Der wirkt so als schwächstes Glied in der Kette in seiner eigenen TARDIS-Familie.
Das stimmt, ja.
Der hat so gar nichts Dominantes und da ist dann jemand hier wie Sean Pertwee, den mag ich dann einfach noch ein bisschen lieber. Einfach, weil ich das mag. Ich will, dass der Doktor, früher als Kind hätte ich gesagt, das muss der Chef sein. Der ist der Chef, der ist der Boss. Das hätte das Kind in mir angesprochen. Ich will, dass der Held auch wirklich die Hauptfigur ist.
Ja, es ist auch immer so ein bisschen, wenn ich drauf gucke, welche Doktoren ich so am liebsten mag, dann merke ich immer wieder, dass ich so auf die Doktoren zurückkomme, die so eine gewisse Arroganz und so ein bisschen so eine Selbstverliebtheit haben. Deswegen ist John Pertwee da auch relativ weit vorn für mich, aber die müssen so ein bisschen, der Doktor muss für mich so ein bisschen, der muss so ein bisschen pompös sein und der muss auch manchmal so ein bisschen an seiner eigenen Selbstüberschätzung, möchte ich fast sagen, so ein bisschen scheitern und muss dann dazu gezwungen sein, zu merken, oh Moment, hier muss ich irgendwie anders mit der Situation umgehen. Ja. Und deswegen mag ich auch den sechsten Doktor total gerne, der ja auch ein unglaublich pompöser Charakter ist, der auch mit einer Selbstsicherheit, die für drei andere gereicht hätten, gesegnet ist. und ich finde so, der dritte Doktor geht auch schon ein bisschen in die Richtung.
Ja, ja. Beim dritten Doktor ist es nicht ganz so komikhaft übertrieben, wie es später beim sechsten Doktor ist. Da geht schon, da ist es schon eigentlich immer drüber. Also, bei Sean Pertwee wirkt es alles normaler, was er macht. Er wirkt normal. Ja. Er wirkt im Vergleich zu den exzentrischen Figuren, die vorher und nachher da waren, wirkt er wie ein normaler Mensch.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass beim sechsten Doktor, den sechsten Doktor nimmt die Serie teilweise schon nicht mehr so ernst. Beim dritten Doktor ist man noch sehr, die Serie nimmt den Doktor sehr ernst, selbst wenn er übermäßig pompös und auch teilweise so ein bisschen wie so ein Arschloch daherkommt.
Ja.
Apropos, das ist beim sechsten nicht mehr so.
Ja. Okay, ich zähle mal kurz noch weiter auf. Nicholas Courtney hat den Brigadier gespielt, Brigadier Les Bridge-Stewart. Der war schon beim zweiten Doktor beteiligt in zwei Episoden, zuerst als Colonel und ich glaube in Up the Invasion war er dann nach seiner Beförderung zum Brigadier Chef von UNIT. Brigadier Gordon Alistair Lethbridge-Stewart. Vater der heutigen Kate Stewart, der heutigen Chefin von UNIT. Und ich habe das jetzt erst erfahren, er hat einen künstlichen Schnurrbart getragen.
Das gibt's ja gar nicht.
Furchtbar. Der Schnurrbart des Brigadiers war nur aufgeklebt.
Das gibt's ja gar nicht.
Außer in Invasion, da hat er keinen gehabt.
Stimmt.
Ja.
Ach. Nee, das war Mordrin Undead.
Nee, Inferno, nicht Invasion. Blödsinn.
Inferno hat er keinen gehabt.
Inferno. Ja. Das war ja diese Parallelweltgeschichte, wo der Doktor versucht, die TARDIS zu reparieren und dann irgendwie im Paralleluniversum landet. Und im Gegensatz zu Star Trek, wo Leute, die Bärte haben, die keine Bärte haben, dann Bärte haben, haben hier Leute, die eigentlich Bärte haben, keine Bärte mehr.
Richtig, richtig. Und woran ich gerade gedacht habe, war The Five Doctors. Da tritt er dann als...
Stimmt, da ist er auch dabei.
Da ist er dann nicht mehr Brigadier, sondern im Ruhestand und ist Lehrer an einer Privatschule, was überhaupt nicht gepasst hat. Und da hat er dann auf einmal kein Schnurrbart mehr. Und ich habe ihn auch nie erkannt. Also auch noch nicht, obwohl ich also das gesehen habe, glaube ich, da kannte ich den Brigadier noch nicht, aber ich habe ihn trotzdem nicht erkannt. Ohne Schnurrbart ist er unkenntlich, so wie der Master mit Brille. Roger Delgado hat hier den Master gespielt. Wir haben ja schon große Dinge von uns.
Roger Delgado, wunderbar. Ja. Den sehe ich so gerne immer jedes Mal.
Ja, ist toll. Ein Kopf kleiner als alle anderen und überragt alle um mindestens einen Meter. Das ist fantastisch. Also wirklich eine solche Präsenz wie dieser Doktor hat eigentlich keiner, dieser Master hat eine Präsenz gehabt wie eigentlich kein anderer Master mehr danach, weil der dieses Teuflische, dieses Diabolische, allein dieses Gesicht, die Mimik, der Kopf, das ist ein solcher Charakterkopf und das ganze Auftreten, ich finde den so toll.
Ja, der ist wunderbar verschlagen und ich finde auch, dass er wie kein anderer Master das so wunderbar spielen kann, dass er sich immer zu viel auf den Teller lädt. Mhm. Also der macht immer eigentlich, der nimmt sich Pläne vor, auch in dieser Folge hier wieder, wo er selbst große Probleme bekommt.
Ja.
Weil er sich mit Mächten anlegt, mit denen er sich nicht unbedingt anlegen sollte. Und das macht ihn auch gleichzeitig zu so einem komischen Bösewicht. Und ich finde den, der hat auch sowas Zartes einfach. Genauso wie, das klingt jetzt komisch, auch Skeletor manchmal was Zartes hat, ja. Hat auch der Master manchmal was. Diesen Blödsinn, dieses Weiche auch.
Er übernimmt sich gerne. Toller Typ. Ne? Das
ist so, ja.
Schon alleine, selbst bei den Dorfbewohnern, wo er so sagt, so ja, ich verspreche denen jetzt alles Mögliche und dann folgen die mir. Und dann klappt es irgendwie doch nicht ganz so. Und dann
richtig.
Dann funktioniert halt nicht mit I am the master, you will obey me.
Wer ist übrigens hier, voller Name von Roger Delgado, wer hat ihn auf der Pfanne? Sonst muss ich ihn mal eben vorlesen. Nee. Pass auf, das ist der Knaller. Stimmt, Roger, César, Marius, Bernard Delgado, Torres Castillo, Roberto.
Oh mein Gott.
Olé.
Oder?
Olé, das ist ja...
das ist doch mal...
Das ist aber mal ein Name. Also da würde ich mir auch gleich direkt noch mal ein paar Visitenkarten drucken, wenn ich so heißen würde.
Zum Ausfalten.
Dann hat er sich einfach mal von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, von diesen 8 Namen, hat er sich einfach, ja, wie könnte ich mich ja jetzt mal nennen? Ja, ich nehme 2, den. So.
Mein Gott.
Ist okay. Finde ich gut.
Wahnsinn. Ja. Roger Maurice?
Okay. Roger César Marius Bernard Delgado Torres Castillo Roberto.
Ach, da geht einem
also
das Herz
auf. Also
er
hätte auch Bernard Roberto heißen können.
Er hätte auch Bernard auch Roberto. Ja, genau. Oder César Torres. Wäre alles gegangen.
César Torres wäre auch schön. Ja. Fantastisch.
Richard Franklin hat Captain Mike Yates gespielt und John Levine Sergeant Benton, das Unit-Brüder, das Unit-Team.
Ja.
Der Mary Simon hatten wir schon als Miss Horson. Robin Wentworth, der aussieht wie Techtmeier, hat Professor Horner gespielt. Ich habe immer erwartet, dass er so die alten Heinis und der Schwiegermuttermörder. Und dann habe ich sie gesägt. Also nicht in Bollerwagen gegangen, aber habe ich sie im Rhein-Herne-Kanal versenken wollen und dann habe ich sie gesägt. Aber er sieht wirklich aus wie Techtmeier.
Ja, er sieht tatsächlich aus wie Techtmeier, das ist völlig korrekt, ja.
Jürgen von Manger, großartig. Nein, okay, Robin Wentworth ist Professor Horner, der Archäologe, und Don McKillop ist Bert, der Wirt, der, wenn er grinst, aussieht wie Dieter Krebs. Wir haben es heute mit den Ähnlichkeiten und den Assoziationen.
Das ist mir nicht aufgefallen, okay.
Ja, der grinst später nicht mehr so viel, aber an einer Stelle, da lächelt er und da hat er richtig die Dieter Krebs Sketchup-Visage.
Ja, okay. Aber er hat nicht so eine Brille mit so ganz dicken Gläsern da noch dabei aufgehabt. Das hätte vielleicht doch geholfen.
Ich finde, er sieht zum Ende seiner Geschichte hier, sieht der Bert the Landlord immer aus wie ein Hühnchen, weil er hat ja dieses Zeitungskostüm an. Das hat so was dezent Lächerliches eigentlich. Er sieht aus wie ein großes Federvieh. Oh, unser Moderator hat uns verlassen, spontan. Was war da denn los?
Dann müssen wir jetzt ohne ihn weitermachen, oder?
Oh, ja.
Er hupft noch zur Tür rein. Nein, da kommt er wieder.
Ja. Hallo Felo.
Hallo, ja, ich bin gerade mal kurz weg gewesen.
Wir haben es gemerkt.
Ja, ich dachte, also wenn du auf Toilette warst, dann hast du vergessen, dir die Hände zu waschen.
Nein, ich war nur kurz nebenan. Ich habe was zu meiner Nase. Ich dachte, ihr redet einfach weiter.
Profis, ja, okay.
Profis hätten das gemacht.
Profi, ja, aber du hast ja halt heute nur uns eingeladen.
Ja, leider, so ist es nun mal. Ich habe das Unit-Team hier. Da weiß man nie, was man kriegt. Ich erzähle jetzt mal den Inhalt. Das mache heute wieder ich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es leider nicht geschafft, dass die 5 Folgen kurz zu in wenigen Sätzen zu beschreiben. Lehnt euch zurück. Es werden folgenweise. Episode. Moment, ich brauche erst noch einen Schluck vorher.
Stimmbänder annetzen.
Ja, sonst immer so einen klebrigen Mund nach einer Weile. Mist, Episode 1. Die hatten ja noch, also zu der Zeit dann schon keine einzelnen Titel mehr. Das hat irgendwann noch beim ersten oder beim zweiten Doktor aufgehört, dass die einzelnen Episoden einzelne Namen hatten.
Mhm. Auf jeden Fall am Anfang war es noch, ja.
Aber ich glaube, im Abspann steht hier immer noch John Pertwee als Doctor Who und nicht The Doctor.
Ja.
Er ist also offiziell Doctor Who. Episode 1. Mysteriöse Dinge geschehen in dem kleinen, verschlafenen englischen Dörfchen Devil's End, seit der neue Vikar, ein gewisser Mr. Magister, die Gemeinde nach dem geheimnisvollen Verschwinden seines Vorgängers übernommen hat. Und die örtliche Dorfhexe, Miss Hawthorne, ist besorgt. Derweil bastelt der Doktor im Unit-Hauptquartier an einer Fernsteuerung für Bessie sein gelbes Oldtimer-Doktormobil herum, als ihn eine Nachricht aus eben jenem Devil's End aufschreckt. Der Archäologe Professor Horner veranstaltet eine Ausgrabung unter einem der dortigen Hügel, dem sogenannten Devil's Hump, und will dort, übertragen von der BBC, in der Nacht von Beltane, also in dieser Nacht, Beltane, 31. April auf 1. Mai. Jetzt wisst ihr, worauf ihr achten müsst heute Nacht.
Ja, stimmt.
Punkt Mitternacht ein Grab aus der Bronzezeit öffnen, in dem die lokalen Sagen allerdings den Ruheort des Leibhaftigen sei bei uns vermuten. Der Teufel, deswegen Devil's Hump, der schläft da. Das glauben die. Alarmiert von dieser Nachricht besteigt der Doktor, der als ein Mann der Wissenschaft ja nicht an diesen ganzen Okkultismus-Quatsch glaubt, und seine Assistentin Jo, die sehr wohl daran glaubt, Bessie und düsen ab Richtung Devil's End, um die Ausgrabungen zu verhindern und die Welt vor dem Untergang zu retten, von dem der Doktor glaubt, dass das auf jeden Fall passieren wird. Warum, wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Hauptsache der Doktor weiß das. Während die Unit-Soldaten zurückbleiben, weil sie was Besseres zu tun haben. Der Brigadier geht auf eine Gala und die anderen schauen sich ein Rugby-Match im Fernsehen an. Obwohl die Mächte der Finsternis, angeleitet vom Vikar, der Überraschung kein anderer ist als der Master, der alte Erzfeind des Doktors in raffinierter Tarnung. Wir haben es schon erwähnt.
Es spielt ja immer dieses. Der hat ein Musikthema. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber. Ja, wollte ich mal. Das spielt immer. Vielleicht mache ich das immer, wenn du den Master erwähnst jetzt.
Oh ja, das ist gut.
Ich bitte darum.
Und die Störrung, obwohl die Mächte der Finsternis und die störrischen Dorfbewohner einiges tun, um sie daran zu hindern, erreichen der Doktor und Joe dennoch die Ausgrabungen. Allerdings einen Moment zu spät. Der Professor öffnet vor laufender Kamera. Dumm, dass nur gerade niemand zuschaut, weil im anderen Programm Rugby läuft. Das ist wirklich dumm. Wie kann man, außerdem, welches Rugby-Spiel spielt nachts um 12? Punkt Mitternacht. Das gibt's doch, okay, das fällt mir jetzt gerade erst.
Das ist eins aus Amerika, ist irgendwie die Zeitverschiebung.
Stimmt, ja, wird auch immer nachts gespielt. Öffnet die Grabkammer und der Professor, der Doktor, wahrscheinlich auch der Kameramann, das habe ich noch nicht so ganz rausgehabt, werden von einem Eiswirbelsturm aus dem Grab überrascht und begraben. Abspann. Zweite Episode. Während der Doktor sich mirakulöserweise von dem Kälteschock erholt und der Master mit seinen okkulten Adepten in der Gruft unter der Kirche, die kann keine. der Gruft unter der Kirche schon fleißig am Teufel beschwören sind, fliegen Sergeant Benton und Captain Yates von UNIT mit dem Helikopter nach Devil's End. Sie treffen im Dorf auf Joe, die ihnen mitteilt, dass hier was Teuflisches vor sich geht. Während Benton die gefesselte Dorfhexe Miss Hawthorne befreit und in der Gruft von einem okkulten Kraftfeld ausgenockt wird, nachdem er sich, glaube ich, mit dem Küster rumprügeln muss. Ich glaube, es war der Küster, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall einer der Helfer des Masters, Mr. Magister. Geht Yates den Brigadier verständigen. Der ist nicht gerade erfreut, nach einer durchfeierten Galanacht vom Telefon geweckt zu werden, um zu erfahren, dass Benton und Yates seinen Helikopter gemopst haben. Und auch der Doktor wacht auf, während das Dorf bebt. Eureka, mit den Worten Heureka. Das finde ich schön. Er sagt das so schön. Eureka, ich habe eigentlich immer gewartet.
Das war gar nicht in der Badewanne.
Ja, eben. Und das aber so bei der Betonung Eureka, dass dann irgendjemand sagt, I'm what? Schlecht, oder? Nicht gut. Hat gedauert. Eine kurze Zeit später erreicht der Brigadier mit Verstärkungstruppen auf der Landstraße die Ortsgrenze oder so ein bisschen so ein Bereich um die Ortsgrenze von Devil's End, kommt aber nicht weiter. Die Ortsgrenze markiert von einem ausgebrannten Milchwagen, der da an ein Ortsschild gebrettert und in Flammen aufgegangen ist, weil ein enorm starkes Hitzefeld nämlich das Dorf abschirmt. Der Doktor und Joe untersuchen derweil die unterirdische Ausgrabungsstätte, finden ein tonnenschweres Raumschiffmodell dort vor, von dem der Doktor behauptet, es wäre ein echtes, vor Urzeiten auf der Erde gelandetes Raumschiff, und werden von einem kleinen Gargoyle-Dämonen überrascht und bedroht. Zweite Folge zu Ende. Dritte Folge. Zum Glück kann man dem Gargoyle mit vermeintlichem Hokuspokus entkommen, weil der Gargoyle an den ganzen Hokuspokus glaubt. Man muss ja selber nicht dran glauben, solange es der Gargoyle tut. Kann man ihm ein Stück Eisen hinhalten. Das hält ihn dann fern. Magie. Während der Brigadier zu Lande und zur Luft erfolglos versucht, den Hitzeschild zu überwinden, hält der Doktor im Pub gelehrte Dia-Vorträge vor Joe, den beiden Units und Miss Hawthorne über Aberglaube, Wissenschaft, vermeintliche Dämonen, Präastronautik und die Herkunft der Daemons, einem weltraumfahrenden Volk, das vor 100.000 Jahren bereits die Erde besucht hat. Sie hatten seit Anbeginn der Menschheit den Menschen in ihrer Entwicklung geholfen. Gefährlich wären sie weniger, weil sie Anführungszeichen böse sind, sondern vor allem, weil sie keinerlei Moralvorstellungen besitzen und die Erde nur als einziges großes Laborexperiment betrachten. Sollten sie durch die Einmischung des Masters zu dem Schluss kommen, dass das Experiment als missglückt? Ich höre ein Brummen? Ein Widerspruch oder ein Zustimmung?
Nein, du hast den Master erwähnt. Die
Master-Melodie. Och, der Master, Entschuldigung. Oh Mann! Ich bin. Das muss ich. Wie oft sage ich denn das noch? Kommt viel zu oft. Sollten sie durch die Einmischung des Masters danke, zu dem Schluss kommen, dass das Experiment als missglückt zu betrachten ist, könnten sie möglicherweise die gesamte Menschheit auslöschen. Währenddessen hält der Master der die Daemons beschworen hat, um mit ihrer Hilfe die Erde zu beherrschen, was auch sonst, eine Versammlung der Dorfbevölkerung ab und bringt diese mal eben mit tödlicher Hilfe des Gargoyles Bock, der heißt Bock, Bock, du da heißt so.
Das ist Daemon Bock.
Daemon Bock, genau.
Das ist Daemon Bock, ja.
Das ist Daemon Bock für alle.
Drittes Standbein, ja, von dem.
Es ist ein Star Trek Podcast, also natürlich ist das Daemon Bock. bringt er die Dörfler unter seine Kontrolle. Wo bin ich denn hier? Eine dramatische Verfolgungsjagd später mit Oldtimer-Motorrad und einem explodierten Helikopter fachsimpelt der Doktor dann auch an der Ortsgrenze jeweils auf der anderen Seite des Hitzeschildes mit dem Brigadier und dem Unit-Techniker Sergeant Osgood, wie man mit irgendeinem Apparat, irgendeinen Klapparatismus zusammen baut, mit dem der Hitzeschild und die Daemons hoffentlich klein zu kriegen sind. Einen Energieaustauscher, Umwandler oder was auch.
Ein Plot-Device,
genau. Derweil gelingt es dem Master, Alleine in der Gruft Asal zu beschwören, was er besser nicht hätte tun sollen, zumindest nicht alleine, denn wir haben schon gesagt, zur Abwechslung ist diesmal der Master, der im Cliffhanger in Lebensgefahr schwebt. Folge 4. Während sich im Dorf die Ereignisse überschlagen, ist der Dorf immer noch mit dem begriffsstutzigen Sergeant Osgood und seinen Basteleien beschäftigt. Als aber das Dorf erbebt, wie dereinst Rundelshausen an Silvester, die Hörer und Hörerinnen, die die Nabelshow gehört haben, mögen sich vielleicht erinnern.
Aha, ja, ja.
Oder auch nicht. Macht der Doktor sich schnell per Motorrad auf in Richtung Devil's End, mitten in einen Hinterhalt durch einen schießwürdigen Dörfler hinein, dem er entkommen kann. Wirklich gefährlich wird es ihn für ihn nämlich auch erst durch eine Maitanzgesellschaft. Wir sind ja mittlerweile am 1. Mai angekommen und da wird dann der Maibaum umtanzt. Also eine Maitanzgesellschaft komplett mit Moriskentänzern und angeführt von Zeremonienmeister, dem Wirt Bird, in diesem herrlichen Zeitungshühnchen-Kostüm, die den Doktor gefangen nehmen, an den Maibaum binden und ihn als Hexer verbrennen wollen. Zum Glück kann der Doktor mit Hilfe der Dorf...
Folklore ist was Schönes.
Ja, Folklore. Ja. Ach, das auch, dafür lebt man da noch auf dem Dorf. Solche Sachen zu erleben. Ich finde auch, an so einem ordentlichen Maifest muss eigentlich ein Hexer verbrannt werden.
Natürlich,
ja, na klar. Ja. Zum Glück kann der Doktor mit Hilfe der Dorfhexe, Sergeant Bentons Schießkünsten und seinem ferngesteuerten Oldtimer die leichtgläubige Dorfbevölkerung sind immer leichtgläubig, und davon überzeugen, dass er ein mächtiger Magier ist. Der Magier qui quae quod. Gut, wenn man kein Latein kann.
Qui-Gon Jinn. Nee.
Qui-Gon Jinn.
Da nennt er sich ja de facto Dr. Who.
Ja. Oh.
Qui-Quack-Quot. Ja.
Nein. Ja, das ist doch... Oh.
Ja.
Manchmal denke ich, na gut, dann habt ihr jetzt das gemacht.
Okay. Aber stimmt. Oh nein. Dr. Qui-Quack-Quot.
Ja.
Naja, und weil sie ihm das glauben, dass er ein mächtiger Magier ist, wird er halt dann doch nicht besser, mal doch nicht verbrannt. Währenddessen in der Gruft hat der Master, ich hoffe, wir müssen das jetzt nicht nur, das nur bei der Inhaltsangabe, später nicht noch ähnlich
machen. Schade.
Ich bitte darum.
Ja, ist okay.
Es wird sonst für beide anstrengend.
Ja, ja, das ist völlig richtig.
Hat er schon wieder mal Asal beschworen. Joe, die das Ganze zusammen mit Captain Yates beobachtet hat, geht entsetzt dazwischen. Denn es soll auch nicht nur die mentale Verstärkung durch seine Adepten, sondern auch durch ein zu schlachtendes Huhn. Und wahrscheinlich hat Joe Angst um das Huhn gehabt oder das tat ihr leid.
Was, ja. Bird? Ja. Der Barmann?
Ja. Ja, da wäre ich dann nicht dazwischen gegangen. Doch zu spät. Vor ihren Augen wächst der gehörnte Dämon Asal zu enormer Größe empor. Glaube ich. Zumindest an der Stelle. Denn Ende der vierten Episode. Und jetzt fünfte Episode. Das große Finale. Während sich in der Gruft die Situation zuspitzt, statt dem Huhn soll nun Joe geopfert werden, beweist der Doktor auf dem Dorfplatz, dass er das Zeug dazu hat. Der mit am Anstand langweiligste Charakter in seiner eigenen Serie sein zu können, er hält schon wieder Vorträge über Wissenschaft versus Aberglauben. Nicht so am Aushalten, der Mann. Mittlerweile auf der Landstraße hat es Sergeant Osgood geschafft, den Energietausch-Dingsbums zum Laufen zu bringen. Das Dings schafft eine Lücke in der Barriere und schwächt Asal, während der Doktor und die Dörfler vor der Kirche von dem Gargoyle in Schach gehalten werden. Aber zum Glück rückt jetzt endlich Unit an und die wissen immer die erprobte Lösung für solche Probleme. Einfach draufballern mit allem, was sie haben. Das ja. Nützt nur nichts. Aber das tut es ja sonst auch nie. Warum sollte diesmal nicht einfach das Schießen anfangen? Das ist erprobt. In der Gruft entspinnt sich ein Powwow zwischen Asal, dem Doktor und dem Master. Wer nun wie und was und wieso und Macht und Vernichtung und überhaupt und hin und her und bliblablub. Und gerade als Asal endlich den Doktor umbringen will, wirft sich Joe dazwischen und rettet den Doktor durch einen irrationalen Akt unlogischer Selbstaufopferung, was Asal so verwirrt, dass der sich dann selbst auflöst. Captain Kirk hätte das eigentlich auch nicht schöner hingekriegt. Unlogisch, ja. Das können gewisse Leute einfach nicht aushalten. Aber Captain Kirk hätte nicht so schön in dem weißen Opferkleid ausgesehen wie Katie Manning.
Womöglich nicht.
Das stimmt. Wahrscheinlich nicht.
Und er hätte auch nicht leicht die Kirche zum Platzen gebracht.
Stimmt, ja.
Aber im... Immerhin hat Captain Kirk auch Erfahrungen mit Gegnern, die so sprechen.
Ja, stimmt.
Ja
gut, der Doktor.
Mit einem.
Aber.
Ja, klar.
Der es Doktor ist, auch. es ist so zu sprechen, dass man sich nicht richtig versteht. Das ist das Markenzeichen eines jeden guten Doctor Who-Außerirdischen. Je schlechter zu verstehen, desto bedrohlicher. Also,
das ist auch wieder wahr.
Ich bin gleich fertig. Ende gut, alles gut. Die Kirche ist zwar bei der ganzen Angelegenheit, wie gesagt, in die Luft geflogen, was er. Boste Anrufe empörter BBC-Zuschauer zufolge hatte.
Ja,
und
zwar
in Real Life und nicht in der Folge. Und eine ganze Menge Dörfler sind ja eigentlich auch dabei draufgegangen, aber trotzdem Ende gut, alles gut. Wer schaut da schon nach 5 Wochen noch so genau hin, wer nun alles in dem Dorf fehlt? Der Master wird verhaftet. Ach ja, richtig. Captain Gates und der Brigadier gehen ein Bierchen trinken. Sergeant Benton, Joe und der Doktor tanzen zusammen mit den Dörflern um den Maibaum herum. Das tun sie wirklich? Tanzen
ja.
Maibaum herum. Also ich glaube, selten hat ein Abenteuer des Doktors so pittoresk und versöhnlich geendet.
Ja.
Diesmal hat es irgendwie nicht gepasst mit der tragischen, dramatischen Musik am
Ende. Oh Gott, wird er den Maibaum überleben?
Ja.
Wird er stolpern oder wird er eingewickelt werden?
Die Kirche muss ja gestanden haben.
Der sechste Doktor ist an Karottensaft gestorben. Da kann doch der dritte auch am Maibaum draufgehen.
Ist auch wieder wahr, ja.
Die Kirche muss wieder gestanden haben, denn von der wurde gefilmt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Damit man vermieden hat, die Kirche, die da explodiert ist, irgendwo in einem Panoramashot zu sehen, hat man einfach vom Kirchturm aus gefilmt.
Ja.
Schlau.
Clever,
schlau.
Ne? So macht man das. Ja, genau. Das war jetzt sehr anstrengend und deswegen gibt es jetzt eine kleine Pause. Ihr müsst euch also gut merken, was ich gerade alles erzählt habe. Es wird hier eine kleine Unterbrechung geben, denn die Besprechung dieser Folge, dieser Doctor Who-Episode ist doch recht lange geworden. Den zweiten Teil könnt ihr hier auch in der Mediathek hören und ich werde nochmal eine kurze Inhaltszusammenfassung geben am Anfang. Keine Angst, ihr müsst euch jetzt nicht alles merken. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr den zweiten Teil dann auch anhört. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles Gute. Tschüss!
Des Podcast-Imperiums. Ja.